Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für Ultracycling-Legenden und Legendinnen.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und du hast das in deinem Opener schon gespoilert. Wir haben heute eine Legendin da.
Zum Abschluss der Race Around Niederösterreich Folgen haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar die Siegerin der heurigen und der letztjährigen Ausgabe, Elena Roch.
Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf, freut mich sehr.
Danke, dass du gekommen bist, extra nach Graz. Der Straps hat es vorweggenommen, zweifache Siegerin des Race Around Niederösterreichs, amtierende österreichische Ultracycling-Staatsmeisterin. Danke, dass du da bist.
Wir sind ja heute Nachmittag schon eine Runde Radfahren gewesen. Du bist ja die weite Strecken herkommen mit dem Rad. Bitte erzähl uns einmal, wie es dazu gekommen ist.
Genau. Ich habe gerade ein langes Wochenende frei gehabt und bin jetzt einfach mit dem Radl ein bisschen Österreich abgefahren. Habe es genossen, dass wir wieder ein bisschen Normalität haben, und habe mich sehr gefreut über die Einladung, dass ich da sein darf, und habe es cool gefunden, dass wir jetzt auch gemeinsam ein bisschen um Graz gefahren sind.
Jetzt hat der Straps gesagt, du bist von daheim hergekommen. Du hast jetzt aber noch nicht gesagt, woher du gekommen bist. Vielleicht Österreich-Kennerinnen würden es vielleicht am Akzent oder am Dialekt erkennen. Aber für die nicht so versierten, vielleicht kurz dazu sagen, wo du herkommst.
Ja, ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Ich bin ursprünglich aus Niederösterreich, aus dem Weinviertel, und wohne jetzt seit circa 5 Jahren in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Und von dort bin ich ja losgefahren.
Über wie viele Etappen bist du jetzt da hergekommen?
Bis Graz waren es jetzt 4. Obwohl, ehrlicherweise muss man sagen, bis Salzburg mit dem Zug.
Okay, also über Salzburg die einfachere Strecke sozusagen und nicht über Lienz.
Genau, also zuerst ein bisschen über Oberösterreich, das Mühlviertel abgefahren und dann südlich durch die Steiermark.
Du hast ja die Race Around Austria Challenge Strecke ein bisschen die angeschaut, oder hast du da, ist das vielleicht so ein Ziel oder war das einfach nur mal was quasi zur Allgemeinbildung dazugehört, wenn man Weitradl von macht, dass man sich solche Rennen einfach anschaut und weiß, wovon man da immer liest und hört und Berichte sich anschaut, was die anderen da machen, weil die Challenge bist du ja noch nicht gefahren.
Genau, die Challenge bin ich noch nicht gefahren. Ja, so Ultracycling allgemein Wissen. Nein, es war schon ein Ziel, die Challenge zu fahren. Ich bin jetzt noch nicht angemeldet, aber würde gern, und das hat sich jetzt eben so ergeben. So dachte ich, schauen wir gleich mal ein bisschen die Strecke an.
Also Flo, das war jetzt nicht der einfache Weg über Salzburg oder der schwierige über Lien, sondern der ausgesprochen schwierige über die Challenge-Strecke.
Die ich ja selbst da aus dem PSK kenne und die ja ziemlich hügelig und ungemütlich eigentlich ist.
Aber sehr ähnlich ist wie das Race Around Niederösterreich von der Distanz, von dem Höhenunterschied her. Also du hast die zwei Rennen sind sie wirklich sehr ähnlich, auch von der Zeit, die man unterwegs ist. Und von dem her ist das vielleicht eher eine gute Überleitung, wenn wir noch jetzt nochmal zurückschauen zum Run. Aber bevor wir jetzt über das Run reden, die letzten beiden Jahre, wo du dabei warst, bitte erzähl uns ein bisschen von deinen Anfängen im Radsport, also das Run war ja dein erstes Ultracycling-Rennen, aber sicher nicht dein allererstes Radrennen überhaupt.
Genau, ja. Also letztes Jahr bin ich das erste Mal so Weidestrecken gefahren sozusagen. Ursprünglich komme ich vom Laufen. Also ich bin während der Schulzeit für Gelaufen eher so Volksläufe und so zum Spaß einfach bis Halbmarathon. Und habe dann 2018 bin ich das erste Mal in den Ötztaler Radlmarathon gefahren. Davor bin ich eigentlich nie mehr als, ja, so 500 Kilometer im Jahr gefahren mit dem Radl. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, was war der cool, jetzt wohnen wir in Tirol, mal den Ötzi zum Fahren. Das war eher so eine verrückte Idee, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich es überhaupt schaffe. Und genau, also 2018 bin ich dann ein paar so Radmarathons gefahren zur Vorbereitung in Österreich. Und 2019 bin ich auch nochmal in den Ötzi gefahren und auch wieder so ein paar Radlmarathons. Und das hat sich dann eigentlich so ergeben, dass dadurch, dass ich immer zu meiner Family und Freunde nach Niederösterreich pendel, und das mit dem Auto ja doch 500 Kilometer sind und wenn man nicht so gerne Auto fährt, dann irgendwann lästig ist, haben wir die Idee gehabt, wir könnten ja eigentlich mit dem Radl durchfahren.
Also wenn Autofahren zu weit ist, dann steigt man aufs Radl um.
Genau.
Der nächstgelegene Gedanke nur eigentlich, ne?
Du hast alle Male den Ötztaler gefinisht, magst du uns vielleicht auch deine Zeit sagen, weil das ist ja in Straps ein Endgegner ein bisschen, der Ötztaler, das liegt dir nicht so.
Ich habe beim Ötztaler kein Problem gehabt, der Rainer Hochgatterer, mein früherer Trainer, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, wie der am Boden liegend, keuchend das Radl dann teilweise aufgeschoben hat, also der hat da sehr gelitten, für mich ist es gerade noch gegangen.
Ja, ich bin das erste Jahr gefahren in 10,5 Stunden, da war das Wetter extrem schier, also da hat es die meiste Zeit eigentlich geregnet und war so knapp über 0 Grad gehabt. Und dann 2019, da war es optimal, da war es echt schön sonnig, in 9,5 Stunden.
Ist beides beachtlich. Also unter 10 Stunden ist also die magische Grenze für Hobbyfahrer und Touristen. Also und beim ersten Antritt knapp drüber, zweites Mal deutlich drunter. Beachtlich.
Vor allem, wie du gesagt hast vorher, du bist erst 500 Kilometer gefahren, bis dahin haben wir gedacht, jetzt geht der Satz noch weiter mit 500 Kilometer in der Woche oder im Monat, und aber das war allgemein 500.
Ja. Nein, es war schon im Jahr, aber gut, dadurch, dass ich davor nicht so viele Jahre gefahren bin, ja, eigentlich komplett.
Es ist wirklich überschaubar, also du hast sehr schnell dich reingefunden und hast dich wirklich in sehr schneller Zeit dorthin entwickelt, weil ein Ötztaler zu fahren, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Da muss man normalerweise wirklich viel trainieren dafür. Und du hast dann doch offensichtlich auch profitiert von deiner Vorgeschichte und vom Laufen und von anderen Sportarten, weil wenn man außer 500 Kilometer im Jahr Radfahren überhaupt nichts tut, wäre das ganz schwer zu schaffen.
Ja, wahrscheinlich, wenn man nicht so ein bisschen so eine Grundfitness hat oder so, dann stimmt schon. Ne?
Und dann aufgrund deiner Wurzeln im Waldviertel, hast du dann, bist irgendwie auf das Rennen aufmerksam geworden oder hast du über ein anderes Rennen oder wie bist du dann überhaupt dazu gekommen? Weil die Ultracycling-Szene ist ja sehr in sich geschlossen. Es ist ja nicht so, dass jeder weiß, dass es das Rennen gibt und dass, wie man da mitmachen kann.
Ja, das stimmt. Also ich bin aus dem Weinviertel, aber ich folge da Max Naxandi zum Beispiel auch auf Social Media und sie hat das sehr damals 2019 bei der ersten Auflage auch auf Facebook gepostet und haben gedacht, na cool, das geht eigentlich relativ nah bei mir daheim vorbei. Das war irgendwann so in ganz ferner Zukunft mal was. Und das hat sich dann so durch Corona eigentlich ergeben, dadurch, dass eh sonst keine Rennen waren und ich dann beim Race Round Austria, also nur an der Strecke zugeschaut habe, habe ich mir dann gedacht, na, es war so cool, sowas mal zu machen und habe dann nachgeschaut, ob man sich noch fürs Run anmelden kann. Es waren dann genauso, ich glaube, 4 Tage noch oder so, wo man sich anmelden hat können, Mitte August.
Ja, den gleichen Fehler wie ich gemacht, wahrscheinlich dann das volle Startgeld gezahlt, statt das Rabattierte von 3 Monaten vorher. Aber das ist halt für die Spätentschlossenen. Aber du hast die Xandi erwähnt, sie hat in einem nicht veröffentlichten Gespräch, hat sie uns gesagt, eins ihre größten Ziele ist es ja, mehr Frauen zu motivieren und deswegen ist ja auch die Öffentlichkeit so wichtig. Sie hat das so paraphrasiert, dass ich gesagt, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Das ist so das Ziel, was sie versucht zu erreichen und dadurch mehr Frauen zum Sport zu bringen. Also hat sie das zumindest bei dir ganz gut erreicht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt muss ich bitte nochmal kurz nachfragen. Race Around Austria 2020, das kennen wir ja Flo ganz gut. Da hast du zugeschaut und einen Monat später hast du gesagt, du fährst beim Rennrad Niederösterreich mit oder hast beim RAH schon irgendwie Jahre davor zugeschaut und gesagt, ich fahre dann in Niederösterreich mit. Weil ein Monat zwischen sich das zu überlegen und dann irgendwie topfit am Start zu stehen, ist wirklich sehr kurz. Das ist sogar für den Flo extrem kurz.
Also die Grundsatzüberlegung, also dass mir das so fasziniert hat, der Sport, das war schon das Jahr davor auch. Aber richtig zugeschaut habe ich eigentlich noch nie und das war so der Moment, wo man dachte, ich möchte das auch erleben. Das ist so cool. Und ja, so hat sich das dann, ich bin halt das Jahr nie, ich habe das Radl nicht in die Ecken gehauen, weil jetzt keine Rennen stattgefunden haben, sondern ich bin halt immer gefahren, jetzt ohne irgendeine Struktur dahinter, aber halt einfach gefahren. Und haben mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo in ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich zunächst dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das ist
zumindest
ziemlich
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Wo an der Strecke bist gestanden und hast du uns auch gesehen?
Hast du den Flo gesehen? Hast du den Flo angefeiert?
Also nachdem ich den Flo vom Podcast noch nicht so gut kannte wie jetzt, glaube ich eher nicht. Ich habe eher die von der 1500er Version angefeiert. Ich glaube, da wart ihr schon vorbei. Es war irgendwann am Nachmittag dabei in der Gegend um Hagstaff im Weinviertel. Muss ich echt verpasst haben, leider.
Ja, wir sind da leider zu schnell gefahren. Das ist mir schon oft zum Verhängnis geworden. Beim Race Across America sind wir einmal im Rekordjahr zu früh hinkommen zu einer Time Station. Da ist angekündigt gewesen, Duschen für die Betreuer und Verpflegung für die Betreuer. Dann sind wir hinkommen, kein Mensch dort. Aufgebaut war noch nichts und dann ja, hätten wir langsamer das Ganze angegangen. Dann hätte es was zum Essen gegeben für die Crew.
Warst du immer der Übeltäter sozusagen?
Ja, es hin und wieder ist es eh gescheiter, man fährt ein bisschen gemütlich.
2020 bist du dann bei deiner ersten Teilnahme überhaupt nicht gemütlich gefahren. Es war ein wahnsinnig stark besetztes Damenfeld.
Besonders in Erinnerung ist mir noch die Bianca Tanscher, hat sie da schon geheißen, oder Bianca Bischof, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das vorher oder nach ihrer Hochzeit war. Auf jeden Fall war sie aus meiner Sicht die große Favoritin, nachdem die Anna Kofler leider nicht starten hat können. Die hat kurz vorm Start müssen absagen, die ja einen Monat vorher die Race Around Austria Challenge gewonnen hat. Und jetzt war wahrscheinlich für viele, nicht nur für mich, irgendwie die Erwartung, die Bianca wird da wahrscheinlich sehr, sehr stark fahren, nachdem sie mal ein 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, in der Gesamtwertung vor allen Männern, und wird dort den Sieg holen. Und die Frau Roch hat damals wahrscheinlich noch fast niemand kennt, zumindest von denen, die diese Rennen regelmäßig mitverfolgen, weil es nachdem es dein erstes Rennen war, logisch, woher sollte man den Namen auch schon kennen oder dich so gut einschätzen. Und es waren drei Damen am Start, vier waren angemeldet, drei sind gefahren und es war wirklich stark.
Der Vollständigkeit halber, die dritte Dame war die Sabine Cornelsen und weiß es ganz genau, dass du und die Sabine Cornelsen, ihr wart 2020 irgendwo in meiner Startgruppe und kurz vor oder kurz nach mir jedenfalls, da habe ich bei meinem sehr schnellen Start euch beide, glaube ich, ziemlich bald überholt. aber ich habe es dann nicht halten können und bin dann zurückgeholt worden.
Da ist mir so ein Pfeil 4 geschossen, das könntest du gewesen sein.
Mit welchen Erwartungen bist du dann da am Start gestanden? Was hast du vorgenommen? Was hast du erwartet? Hast du überhaupt eine Vorstellung gemacht, was es bedeutet, circa 24 Stunden am Radl zu sitzen und Radl zu fahren?
Ja, meine Erwartung, eher wie es der Christoph schon gesagt hat, war auch, dass die Bianca und die Anna, weil ich habe das eben erst davon beim Start dann erfahren, dass sie nicht startet, sie da ein Duell liefern werden. Und die Sabine habe ich auch nicht gekannt, aber recht stark auch eingeschätzt. Und ich habe halt gedacht, ja, also ich war mir sicher, ich werde Letzte, aber das war dann auch okay für mich. In meiner Vorstellung. Ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt mitfahre, dann muss mir klar sein, dass ich da Letzte wäre. Hauptsache ich schaffe es in die 30 Stunden. Also das war mein Ziel, das einfach innerhalb von der Karenz da zu schaffen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ob mir das gelingen wird oder nicht. Ich bin zwar eben diese eine Strecke mal da gefahren gewesen, die 500 Kilometer, aber das war mit vielen Pausen. Von dem her war ich mir wirklich nicht sicher, ob ich es schaffe. Und ich habe dann die bis zu der ersten Art Timestation, wenn man das so sagen kann, gedacht, dass ich das schon nicht schaffen werde, weil ich nie gerechnet hätte, dass ich dass der Schnitt so hoch wird durch den langen, flachen Teil. Das habe ich irgendwie unterschätzt. Und ich hätte mir auch gedacht, dass wir da viel mehr Pausen davor brauchen. Deswegen habe ich dann zu meiner Crew gesagt, nein, wir dürfen jetzt keine Pausen machen. Wir haben dann die erste Pause erst nach 240, glaube ich, Kilometer gemacht. Und da waren wir dann schon relativ gut unterwegs im Vergleich zu dem, was ich immer ausgerechnet gehabt habe.
Also nur kurz für mich zum Verständnis, du hast, also die erste Timestation war zu langsam und du hast nicht mehr geglaubt, dass du auf den 25er Schnitt kommst, den man braucht, um das in 24 Stunden zu fahren.
Genau, ja. Also die war, glaube ich, um 12:30 in der Nacht circa war das angesetzt, die Karenzzeit. Und ich habe mir das halt ausgerechnet und gedacht, na, 25er Schnitt und wenn ich dann 2-3 Pausen noch machen muss dazwischen, das geht sich schwer aus. Und ich glaube, wir waren dann um 10:30 oder so circa dort am Abend. Also es ist sich gut ausgegangen.
Du sprichst die langen Geraden an. Warst du speziell vorbereitet? Hast du Aufleger gehabt? Hast du ein Zeitfahrrad gehabt? Oder bist du so wie ich einfach am Unterlenker durchgefahren?
Nein, am Unterlenker nicht. Ich habe mir dann, nachdem ich mich da Mitte August angemeldet habe, habe ich mir einen Tag später irgendwelche Aufleger, die ich auf Amazon gefunden habe, halt die ersten, die da daherkommen sind, bestellt und das mal ausprobieren. Dann habe ich festgestellt, bei jedem Schlagloch traue ich mich noch nicht am Aufleger liegen bleiben. Aber ich habe es dann die 2-3 Wochen, was noch bis zum Rennen hin waren, ein bisschen geübt und das ist dann schon ganz gut gegangen eigentlich mit den Aufleger. Da war ich dann schon echt froh, dass ich die gehabt habe. Aber Zeit für Radl habe ich keins gehabt, also ich bin mit dem normalen Radl einfach durchgekommen.
Ich finde, es ist sehr sympathisch, dass du jetzt nicht so super hohe Erwartungen gehabt hast, weil ob du überhaupt in der Karenz da durchkommst, das ist schon sehr, sehr tief gestapelt, aber hat vielleicht da irgendwie dir selber so den Druck abgenommen, gell, dass du jetzt nicht, weil ich würde es ja total überzogen finden, wenn du jetzt das erste Mal bei sowas mitfährst und du dir irgendwelche Sachen ausrechnest für Podiumsplatzierung oder so. Und wenn man halt wenig Druck sich selbst auferlegt, fährt sie es manchmal umso leichter.
Ja, absolut. Also das war ganz sicher erstens mal der Druck von mir selber und auch von außen. Ich meine, das bildet man sich eh meistens nur selber ein, dass man Druck von außen hat, aber dadurch, dass das eben mein erstes Rennen war und keiner irgendwie was erwartet hat und eben vor allem ich selber nicht, weil ich keinen Vergleich gehabt habe, war das echt super.
Der Flo und ich denken immer sehr viel auch in Positionen und in Ranglisten und bei uns geht's so irgendwie auch um die Leistung und um Platzierungen, weil wir irgendwie das Rennfeeling einfach gern mögen. Aber hat das für dich überhaupt irgendeinen Stellenwert gehabt zu Beginn? Weil eigentlich, wenn man das erste Mal bei sowas mitfährt, möchte man einfach nur irgendwie durchkommen, oder? Da ist ja völlig egal, welche Platzierung und wie war denn das da?
Ja, ich wollte wirklich nur durchkommen und meistens macht man sich ja dann doch, ich bin schon recht ehrgeizig und so ein bisschen im Unterbewusstsein hat man dann vielleicht doch so die Erwartung mal, da könnte ich ja dann doch die oder die Position haben, aber ich habe halt versucht, mir das wirklich davor einzureden, dass ich halt wahrscheinlich echt Letzte wäre und dass ich auch okay bin mit dem. Und ja, dann hat es mich halt von dem her umso mehr gefreut. Ich wollte da während dem Rennen nicht wissen, wo die anderen sind, weil ich mich dadurch halt nicht ablenken lassen wollte oder mir gedacht habe, das ist dann vielleicht für den Kopf nicht so cool, wenn die anderen ihre Zeit, ihren Vorsprung quasi immer weiter ausbauen.
Das war jetzt vom Renngeschehen her, aber wie bist das dann, also so ein erstes Ultrarennen, wie bist das andere ernährungstechnisch von der Pacing-Strategie? Hast du irgendwas überlegt oder einfach aufs Radl setzen und drauf losfahren?
Vom Pacing her, da habe ich davor, nur zwei Wochen davor oder so, schnelle Leistungsdiagnostik gemacht und dann auch noch Wattkurbel gehabt. Das habe ich davor nicht.
Zwei Wochen vor ist locker genug. Für was braucht man mehr Vorlaufzeit?
Ich habe gefragt. Ja, ich war schon ein bisschen nervös, haben mir gedacht, geht sich das alles noch aus? Aber die Wattkurbel haben wir dann noch schnell montiert, eine Woche davor. Und ich wollte halt meinen Schwellenwert wissen, das war mir halt der wichtige Wert, dass ich halt nicht so viel drüber bin, weil ich die Strecken teilweise schon kennt habe. Und gerade so die steileren Anstiege, die kurzen Hügeln, was am Anfang im Waldviertel sind, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich dann schnell fahre, dass ich dann eben eingehe.
Weiß ich, wie sich das anfühlt.
Bist du mit Wattkurbel gefahren?
Ja, aber auf die habe ich nicht geschaut.
Ja, witzigerweise habe ich auf meine gar nicht schauen können nachher, weil die anscheinend wegen die Auflieger nicht gegangen ist. Ich weiß nicht bis heute, an was das gelegen ist, weil danach ist es immer gegangen, aber während dem Rennen hat es nicht funktioniert. Also ich bin es dann erst nach Gefühl gefahren, aber es hat dann Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Ich habe halt einfach geschaut, dass ich mich nicht gleich am Anfang komplett zerstöre.
Hast du bei deinem ersten Ultrarennen für die Ernährung die überhaupt schon so was Richtiges überlegt oder hast du einfach einmal quasi probiert und normal gegessen und einfach einmal das, was es halt gibt und Müsli-Riegel, Bananen, irgendwelche Getränke oder hast du vorher irgendwie ein Konzept gehabt?
Ich habe mir schon vom Online-Shop von dir, Christoph, die in Schuhe bestellt, mal so eine Probepackung, habe mir gedacht, ich probiere das mal aus und habe es auf einer Ausfahrt dann nochmal ein, zwei von längeren noch getrunken, geschaut, ob ich es vielleicht überhaupt nicht vertrage. Das hat dann ganz gut funktioniert und ich habe das dann gemischt. Ich habe beim Rahn schon auch von Kartoffeln, Maiswaffeln und so Sachen dabei gehabt, ein paar Müsli-Riegeln und das halt mit den Schuhen gemischt. Das hat ganz gut funktioniert.
Das haben wir vorher nicht ausgemacht, dass du jetzt Werbung machst für meinen Job, aber freut mich sehr, wenn du da was gefunden hast und das für dich auch funktioniert, weil es wirklich, glaube ich, für ganz viele Leute einfach passt. Dass das Rennen dann wirklich so gut gelaufen ist, hat sicher noch viele andere Gründe gehabt, aber wir haben uns ja ein paar Sachen wieder vorbereitet, die wir jetzt vorspielen möchten. Und dem ersten Ausschnitt hören wir, wie knapp es dann voriges Jahr wirklich zugegangen ist und wie sensationell das Rennen für dich gelaufen ist.
Elena Rauch immer noch hier die Einzige, die Checkpoint 9 momentan ausgelöst hat. Noch keine andere dort, das heißt die Startnummer 21. Bianca Bischoff könnte da doch schon einiges an Zeit verloren haben an einen möglichen Sieg für die Damenwertung beim Race Around Niederösterreich. Die Startnummer 21 ist in circa 2 bzw. 1,5 Minuten entfernt von Checkpunkt Nummer 9. Das heißt, bei der nächsten Aktualisierung werden wir hier von der zweiten Dame links im Bild gleich natürlich die Zeiteinblendungen bekommen und dann können wir da genauere Dinge sagen, wie hier der Verlauf bei den Damen ist. Und jetzt ist die Zeit da. Elena Roch, wie gesagt, zuvor 19 Stunden und 13 Minuten. Jetzt sind es für Bianca Bischoff 19 Stunden und 17 Minuten. Hat also weiterhin ein bisschen verloren. 4 Minuten Zeitabstand sind es zwischen den Damen. Also hier ist es bei so viel Fahrzeit doch dann eine ganz, ganz enge Geschichte im Damenrennen. Beim Herrenrennen, da sehen wir eine absolute Weltklasseleistung von Christoph Strasser. Bei den Damen sehen wir eine Superleistung und vor allem ein absolut enges Duell.
Man ist es ja in der Ära Strasser nicht gewohnt, dass Ultracycling-Rennen so knapp sein können. Man hört es auch an der Stimme des Moderators, aber ganz aus dem Häuschen. Wie ist dir gegangen? Hast du zu dem Zeitpunkt schon gewusst, wie du liegst? Hast du gewusst, dass es knapp wird? Hast du gewusst, dass du um einen Sieg mitfährst? Oder bist du immer noch quasi gegen das Zeitlimit gefahren?
zu dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst, das war circa, muss das so 80 Kilometer vom Ziel gewesen sein, glaube ich. Ja, ich habe es aber lange Zeit gar nicht gewusst. Ich habe eigentlich gerechnet, dass ich relativ bald überholt werde. Und dann circa 150 Kilometer vorm Ziel hat uns der Veranstalter angerufen im Pesca. Und wir haben eher Angst gehabt, dass wir uns irgendwie verfahren haben oder so. Und er hat dann gesagt, ja, ob ich eigentlich weiß, dass ich um einen Sieg mitfahre. Und ab dem Zeitpunkt habe ich es eigentlich gewusst, dass das wirklich knapp war. Und dann hat es im PSG nochmal geheißen, jetzt gibt es nochmal Vollgas. Es war dann auch mental voll motivierend, nochmal alles auszuholen und alles zu geben.
Vor allem dich hat ja die Bianca, die hinter dir gestartet ist, nicht überholt. Und wenn sie dich nicht überholt, musst du irgendwie selber auch schon irgendwie mit dem Gedanken gespielt haben, oder? Sie kommt nicht und holt mich nicht ein, also irgendwie muss sie anscheinend ganz gut unterwegs sein.
Ja, ich wollte das auch gar nicht wissen, weil ich eigentlich gerechnet habe, dass mich jeden Moment überholt.
Ja.
Und vor allem dann auch in die Berge überholt, weil ich habe sie ja schon kennt von verschiedenen Radlmarathons und gewusst, wie gut sie auch in die Bergfahrt. Von dem her war ich mir ziemlich sicher, dass sie mich eigentlich jeden Moment überholt.
Wie hat dir das kleine Isportal gefallen?
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht's eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein Höhen- und Weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Du hast das kennt, oder?
Ich hab's Gott sei Dank kennt.
Also du kennst von der Geografie her, es war jetzt nicht so die böse Überraschung. Ist es trotzdem auch schwer gewesen, die vielen Auf- und Abs und die vielen Höhenmeter und die Abfahrt mit den vielen Gegenanstiegen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zuerst in 20er-Schritte aufgezählt, dann, ich glaube, die letzten 70 Kilometer in 10er-Schritte, irgendwann waren es 5er-Schritte. Ich weiß nicht, ob es nur kleinere waren, aber das Üspertal selber gar nicht so, finde ich, weil es da immer, nicht konstant, aber es geht halt immer bergauf. Aber dann danach diese Stiche, was im Waldviertel kommen, wo es immer abfasst und wieder aufgefasst und eigentlich schon fast im Ziel bist.
Der Flo hat sich ja letztes Mal noch aufgeregt bei den Veranstaltern, weil da 6 Kilometer vor dem Ziel steht, 1% der Strecke ist noch zum Fahren und das war dir ein zu großer Schritt. Vielleicht machst du so wie die Elena und zählst in 5 Kilometer Schritten statt in 6 Kilometer Schritten.
Ja, ich verstehe das total. Ich hab am Anfang, wenn es einem gut geht, dann teilt man sich das so in 100er Schritten ein, einfach so 100 Kilometer, das kennt man aus dem Training, das weiß man, wie man sich anfühlt, fährt man mal 100, dann fährt man noch 100 und dann, naja, fährt man nochmal 50, fährt man bis zum nächsten Berg, fährt man bis zur nächsten Abfahrt, das verstehe ich total, aber ich habe dann ab dem Ispertal habe ich aufgehört, mir das zu zerlegen, weil da habe ich einfach gedacht, irgendwie einfach nur mehr Kurbeltritt um Kurbeltritt, also da waren gar nicht mehr, so große Schritte waren gar nicht mehr denkbar bei mir.
Ja, wenn es um da schlecht geht, dann fühlt es nochmal doppelt so lang an mindestens.
Aber in deinen 5 Kilometer Schritten hast du es dann tatsächlich ins Ziel geschafft. bist um einen Sieg gefahren. Wann hast du gewusst, dass das ausgehen wird, dass du gewinnen wirst? Erst an der Ziellinie oder schon 5 Kilometer vorher?
Ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe es im Ziel immer noch nicht gewusst, wie dann Leute herkommen sind und mir gratuliert haben, weil ich mir gedacht habe, sie gratulieren mir halt zum Finish. Weil mein Team war auch so aufgeregt und hat dann auch irgendwie keinen Empfang mehr gehabt teilweise. Und nachdem das immer, ich glaube, zuerst waren es ja immer so ein paar Minuten Unterschied zwischen der Bianca und mir. Und irgendwann war es dann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, so um eine halbe Stunde circa. Nur das habe ich dann nicht mehr mitgekriegt. Ich habe immer nur mitgekriegt, dass es so 5 Minuten waren und mir dachte, ich muss jetzt unbedingt durchdrücken bis zum Schluss. Und wir erfahren das dann erst, wenn wir beide wirklich im Ziel sind, wer gewonnen hat.
Es ist ein bisschen die Situation, oder wie beim Skirennen, wo der mit der niedrigen Startnummer schon im Ziel ist und dann zuschauen kann, wie der andere sich dem Ziel nähert und du musst wirklich schauen, geht es jetzt aus oder ist der doch noch schneller und ich kann nichts mehr irgendwie tun.
Ja, so ungefähr.
Aber für alle, die sich den Livestream angeschaut haben, haben wir das jetzt nochmal zusammengefasst und für alle, die das nicht kennen, ist das einfach trotzdem nochmal ein echt cooler Zusammenschnitt von deiner Zieleinfahrt.
Die erste Dame ist hier im der absoluten Finishbereich hier. Nach Kilometer 600 ist sie schon. Das sind die letzten Meter auch hier für die Startnummer 10 für Elena Roch, die hier seit den Bergen ein absolutes Spitzenrennen gefahren ist hier. Und das wird natürlich auch gleich ordentlich Tribut Zoll geben. Das wird auch einen neuen Streckenrekord bei den Damen geben, denn der alte, der steht noch wenige Sekunden bei 23 Stunden und 13 Minuten von Alexandra Meixner. Der wird jetzt neu aufgestellt werden. Gestern um 16.20 Uhr ist sie in das Rennen hineingegangen und jetzt ist sie offiziell im Ziel und ist damit österreichische Meisterin im Ultraradsport hier mit der Startnummer 10, Elena Roch, mit einem Lächeln hier ins Ziel gekommen. Gratulation an sie und an ihr Team. Um 14.56 Uhr exakt ist sie hier zurück in Weitra nach 600 Kilometern und 6000 Höhenmetern.
Gänsehaut.
Absolute Gänsehaut, ja.
Wie ist es dann für dich weitergegangen jetzt? Unerwarteterweise österreichische Staatsmeisterin im Ultracycling. Macht man dann große Pläne, plant auf Profikarriere oder wie ist dann weitergegangen?
Das war noch ein bisschen viel zu groß gedacht, glaube ich. ja, zuerst hat es eben mal eine Zeit gebraucht zum Verdauen, bis man das realisiert. Oder braucht immer noch, glaube ich. Nein. Mir hat es auf jeden Fall extrem taugt und nachdem man eh nicht genau gewusst hat, wie es jetzt mit Corona weitergeht, wollte ich jetzt für das Jahr auch nicht so viel in speziellen Events oder Rennen planen. Ich habe mir dann Ende letzten Jahres, angefangen, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten und zum ersten Mal mit einem Trainingsplan zu trainieren, weil es mich einfach interessiert hat, was noch drinnen ist, mit einem strukturierten Training und mit einer Unterstützung. Und genau, mich dann heuer im Frühjahr angemeldet fürs RAN und war dann super happy, dass das stattfinden hat können, trotz der ganzen Situation, um zum Schauen, was eben jetzt noch drinnen ist.
Und es war noch einiges drinnen. Es war ja wirklich noch viel drinnen und sollen wir es jetzt vorwegnehmen oder sollen wir die Spannung aufrechterhalten? Weil wir haben letztes Mal schon irgendwie gesagt, dass sehr, sehr viele Teilnehmer, die jetzt zum zweiten Mal dabei waren, sich verbessert haben. Der Flo hat sich verbessert. Ich habe mich verbessert und
du hast ja auch verbessert. Wir haben da deine Zeiten. 2020 hast du braucht 22 Stunden und 38 Minuten, beziehungsweise 36 Minuten. Man wird es nie mehr erfahren, wie es wirklich war. Und heuer 22 Stunden und 17 Minuten. Also ein Trainer hat dir gebraucht eine gute Viertelstunde. Mir, mein Nicht-Trainer, hat man gebraucht 4 Stunden. Nein, natürlich. Aber das sieht man schon, also einerseits, wann hast du angefangen mit dem Trainer? Sehr kurze Zeit bis zum Start, oder?
Ja, also wirklich nur wenige Monate. Ich glaube, im Dezember habe ich angefangen.
Aber im Vergleich zum letzten Jahr, warst du 14 Tage vorher noch irgendwie einen ersten Leistungstest und eine Kurbel gehabt hast und so und 3 Wochen vorher hast du angemeldet, war das so richtig extrem langfristig geplant.
Voll langfristig geplant, ja. Heuer war ja das Problem, dass wir fast kein Auto gekriegt hätten und das Radl noch bis 2 Tage vorher in der Werkstatt war, weil die Bremsen nicht funktioniert hat. Also es war schon Spannung drinnen nachher. Sonst war es ja Fahrt gewesen.
Hast du irgendwie einen Druck, also jetzt vielleicht ist Druck der falsche Begriff, aber man erwartet sich dann selber, du hast dir gerade selber gesagt, du möchtest schauen, ob du dich verbessern kannst. Und jetzt hofft man natürlich, dass man sich verbessern kann, erwartet sich dadurch auch sehr viel. Und wenn man sich selber halt viel erwartet, entsteht einfach manchmal, geht die Lockerheit ein bisschen verloren. Und jetzt ist halt so die Frage, hast du irgendwie profitiert davon? Du kennst das Rennen schon, das war jetzt schon das zweite Mal. Du bist vielleicht ein bisschen erfahrener, hast ein bisschen Routine, bist nicht mehr so aufgeregt. Oder setzt man sich selber dann doch irgendwie unter Druck, wenn man zweimal hintereinander das gleiche Rennen fährt?
Ja, beides irgendwie. Also auf der einen Seite habe ich sicher davon profitiert, dass ich es schon kennt habe, auch wo man so kleine Fehler, auf die wir dann halt einfach letztes Jahr draufgekommen sind, noch ausgemerzt haben und was man halt besser machen hat können. Und heuer habe ich auch einen Zeitfahrer gehabt, was sicher kein Nachteil war jetzt bei den langen Geraden in der Nacht. Aber es war schon eine ganz andere Situation wie letztes Jahr, das auf jeden Fall, weil es eben nicht so locker, so ganz locker ist jetzt vielleicht das falsche Wort, das war schon locker, weil ja keine richtige Erwartung in dem Sinn da war jetzt von außen oder so, aber dadurch, dass ich mir gedacht habe, es war schon cool, wenn ich mich verbessere, ich wollte das jetzt auch nicht aussprechen, eine bestimmte Zeit oder so, weil man sie dann noch mehr Druck macht. Aber ich habe schon länger gebraucht, bis ich so in den Flow reingefunden habe, jetzt im Vergleich zum Vorjahr, weil ich glaube auch, weil es im Vorjahr halt noch so was ganz Neues war, so dieses Adrenalin im Rennen zu sein, weil ich sowas noch nie gemacht habe und dann das auch gar nicht glauben habe können, dass ich jetzt wirklich da im Rennen bin, das heuer ein bisschen weggefallen ist im Vergleich zum Vorjahr.
Da kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote dazu steuern, wo ich das ganz gleiche Gefühl gehabt habe, wo ich zum Beispiel 2016 wollte die 24 Stunden Bahnrekord machen, 24 Stunden Weltrekordversuch auf der Bahn, dann bin ich krank gewesen, das ist abgesagt worden und dann habe ich im Prinzip ganz kurzfristig in Borrego Springs bei der 24-Stunden-WM mitgemacht und da habe ich mir auch 3 Wochen vorher angemeldet, 10 Tage vorher Flugticket gebucht und irgendwie im letzten Moment noch das Radl hergerichtet und in den Koffer einpackt und das war auch wenn ich jetzt schon sehr, sehr viel Rennen gemacht habe, das war in dem Moment für mich wieder ganz was Neues, dass man was völlig Spontanes irgendwie macht. Da habe ich so richtig die Schmetterlinge im Bauch gehabt und die Nervosität und es war im Vergleich zu Dingen, wo man sich halt ganz langfristig und ganz penibel vorbereitet auf etwas, einfach eine total andere Erfahrung und das hat sich irgendwie für mich, ja, das war wirklich cool und ich glaube, hin und wieder ist das einfach ganz gut, wenn man sich selber ein bisschen überrascht und nicht immer nur so ganz penibel vorbereitet und gut geplant alles macht.
Du hast einen Trainer, du hast einen Zeitfahrer, du kennst die Strecke. Woran ist es gelegen, dass du die verbessert hast? Kannst du das festmachen an einem Faktor oder alle zusammen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das war ausschlaggebend, warum ich mich verbessert habe?
Es war sicher der Zeitfahrer in der Nacht in dem flachen Teil ausschlaggebend. Ich bin nicht mit dem Zeitfahrer gestartet, die ersten 100 Kilometer, also ich habe dann circa nach 100 Kilometer bei Retz da gewechselt, weil mein Ziel war eigentlich so lange wie möglich am Zeitfahrer zu überleben, aber ich habe gewusst, dass ich es nicht schaffe, die ganzen 350 Kilometer, glaube ich, bis zum Semmering, weil noch ein paar Sachen nicht passt haben beim Zeitfahrer, weil ich mir den erst gekauft habe Anfang des Jahres. Aber das hat sicher was ausgemacht in der Nacht und wir haben ja ein bisschen Rückenwind gehabt, großteils. Ich glaube, das hat auch dazu erzählt. Rein leistungsmäßig, wenn jetzt Richtung Trainer gehen, glaube ich, war noch mehr drinnen gewesen. Das hat mich dann ein bisschen gefuchst, weil es mir dann so schlecht gegangen ist in die Berg, also ab circa 400 Kilometer vor Wastel. Ist mir so extrem schlecht geworden, weil ich es mit der Ernährung nicht so gut hingekriegt habe heuer. Und da habe ich dann, da bin ich dann nochmal sehr, sehr langsam dahin gerollt.
Ist auch die Gefahr, wenn man dann einen funktionierenden Wattmesser hat, der auch anzeigt, dass man vielleicht sogar zu langsam fort vor lauter Angst und vor lauter starres Schauen auf die Zahlen. Vielleicht tritt man einfach mehr nach Gefühl vor.
Alles wieder verbannen. Warten ist er weg.
Aber wenn wir letztens auch geredet haben, wie viel, wenn wir jetzt schon wieder so an die Zahlen fixiert denken und an Leistung und Watt und so weiter, aber du kannst ja auch gar keinen Vergleich ziehen, weil du hast voriges Jahr, hat es nicht richtig funktioniert und heuer hast du durchs Radl abtauschen, also Rennradl, Zeitfahrradl, hast du auch nicht durchgehend aufzeichnen können. Von dem her wird das sicher ein großer Faktor gewesen sein, dass du wahrscheinlich bessere Leistung gefahren bist und dann trotz deiner Verdauungsprobleme und die Sachen, die einfach nicht so gut gerannt sind, trotzdem deutlich schneller warst wie das letzte Jahr und wiederum in Flo weit abgehängt hast in der Endzeit im Ziel. Aber nicht, weil der Flo so ein Gentleman ist, sondern weil du einfach viel schneller gefahren bist als
ich. Ja, aber ich bin schon deutlich näher gekommen, muss man auch sagen. Jetzt war ich nur mehr knapp eine Stunde hinten.
Vielleicht liegt es auch daran, dass der Flo keine Aufleger aufs Rennrad hat. Musst du überwinden nächstes Jahr.
Ja, schauen wir mal. Du hast Verdauungsprobleme angesprochen. Bevor wir jetzt nochmal zu deiner Ernährungsstrategie heuer kommen, haben wir da einen passenden Einspieler, der auch Lena, bist jetzt perfekt den Bogen schließt zur letzten Folge. Ich würde
mal fragen, ob du einen Hunger hast oder so. Warte mal ein bisschen, okay. Ja. Sag ich, ein Stückchen Pizza war noch da. Ein Stückchen Pizza war nämlich noch da, die ist sogar noch ein bisschen warm.
Ja, genau, da wollten wir mein Team eine Pizza auch dran, die ich dann aber doch abgelehnt habe. Also der Hintergrund zu der Geschichte war, das Team hat vor dem Start noch eine Pizza gegessen und die dann nicht mehr fertig gegessen vom Start.
Aber jetzt sieht man einmal ganz deutlich einen Unterschied. Der Lex hat vor dem Start die Pizza selber gegessen. Und der Flo tut während dem Rennen sicher keine Vorschläge ablehnen, wenn ihm sowas angeboten wird. Also jetzt ist für mich alles klar.
Ja, manchmal muss man doch diszipliniert sein.
Aber Disziplin ist das Stichwort. Letztes Jahr hast du so Freestyle herumprobiert, ein bisschen gemischt, flüssige Ernährung, normales Essen. Hast du heuer was Spezielles überlegt und wie hat es funktioniert?
Nein, ich habe über den Winter nicht so viel ausprobiert, was jetzt besser funktionieren könnte. Und nachdem das letztes Jahr ganz gut funktioniert, haben wir gedacht, ich mache es wieder so, Mix aus flüssig und fester Nahrung. Der Fehler, den wir dann eigentlich gemacht haben, war, wir haben uns immer einen Wecker gestellt, alle halben Stunden, also das Team hat sich einen Wecker gestellt, alle halben Stunden, und mir erinnert zu essen, ich weiß jetzt nicht, das war bei dir, Flo, wahrscheinlich. Also, oder?
Oh ja, eine Stunde und dann habe ich sie runterverhandelt auf 1,5 Stunden, weil...
Ich habe zwar nicht verhandelt, aber ich habe es dann so gemacht, dass ich mir die Sachen hinten ins Trikot eingesteckt habe, wenn ich gerade nichts essen wollte. Und nachdem das Team nicht gleich bemerkt hat, war das der Fehler, der große Fehler, den wir dann gemacht haben, weil ich das 2-3 Mal gemacht habe und dann anscheinend so im Unterzucker war, dass mir dann so schlecht gegangen ist und das fast bis zum Ende nicht mehr wirklich weggebracht habe.
Das heißt, du hast behauptet, du hast das aufgegessen, was da gegeben worden ist und in Wirklichkeit hast du versteckt und weil da schlecht war und du wolltest es nicht essen.
Ja, also zu meiner Verteidigung, ich bin jetzt nicht so direkt gefragt worden, ob ich es aufgegessen habe. Aber ich habe es auch nicht,
Wo hast du das, also wo hat es begonnen, wo hat sich das dann das erste Mal bemerkbar gemacht?
Da circa vor Wastel, zwischen Semmering und Wastel, irgendwo bei Kilometer 400, glaube ich, ist das circa. Also es war dann nur der lange, ich glaube, es waren 500 Höhenmeter circa nach Wastel.
Ja.
Auf, da ist gar nichts mehr gegangen, wo es relativ steil aufgeht. Und dann ist die Abfahrt gekommen und dann ist so eine lange Geraden, wo relativ viel Gegenwind war, wo ich auch echt gekämpft habe und auch im Ispertal dann. Und irgendwann die letzten 30 Kilometer waren wieder ein bisschen besser. Da habe ich ein bisschen mehr drauf.
Hat dich auch jemand in einer Jeans begleitet nach Wastel auf? Weil das ist mir passiert und das hat mich sogar, obwohl ich gut aufgefahren bin und fit war, hat mich das schon ein bisschen irritiert. Und ich glaube, wenn du gerade wirklich so völlig fertig bist und eh schon selber zweifelst, ob du überhaupt noch ins Ziel kommst und dann fährt jemand in der Jeans neben dir, ich glaube, das hätte sehr zu denken gegeben, oder?
Nein, gar nicht. Aber wir haben dafür zeitweise ein Babyelefant begleitet und ein Affe. Das war ganz cool. Ist dann neben mir hergerannt. Da hat sich mein Team ein paar Scherze einfallen lassen.
Das ist immer gut. Weil wir ja gern über Wettkampf- und Konkurrenzsituationen reden. Es war heuer die Situation eigentlich fast gleich, gell, wie das letzte Jahr. Es waren 4 Damen angemeldet, gestartet sind aber nur 3. Bei einer ist, glaube ich, das Einreisethema irgendwie zum Verhängnis geworden und ins Ziel kommen sind aber nicht alle 3 Damen, die gestartet sind. Hast du das mitgekriegt unterwegs, dass du dann am Ende die einzige Verbliebene warst, die da quasi noch im Rennen ist und die anderen ausgeschieden sind?
Ja, das habe ich dann relativ bald mitgekriegt, nachdem sie ausgeschieden waren. Ich habe beide ungefähr knapp vom Semmering überholt und mich eigentlich gewundert, weil sie doch um einiges früher, glaube ich, gestartet sind wie ich. Und ich mir nicht gedacht habe, dass ich sie so bald einmal überhole. Und mir da schon gedacht habe, dass irgendwas vielleicht war, was ihnen in der Nacht nicht gut gegangen ist oder so. Was dann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei beiden der Fall war, dass es ihnen wegen der Kälte so zugesetzt hat, dass sie deswegen dann aufgeben haben müssen.
Hat das irgendeinen Einfluss auf dich, auf deine Motivation? Oder sagst wieder, du bist eh nur für dich gefahren? Weil ich stelle mir es halt schon vor, dass zum Beispiel voriges Jahr, du weißt, okay, es ist hinter dir knapp jemand und es ist irgendwie ein voll knappes Rennen, dass das irgendwie vielleicht mehr anspornt, wie wenn du weißt, du bist jetzt die einzig Verbliebene. Oder war das komplett egal und du hast eh so Leute wie in Flo zum Beispiel gehabt, hast du gedacht, dass du orientierst dich an seiner Zeit oder du fährst mit den Männern ein Rennen oder mit dir selber?
Ich bin's mit mir selber gefahren hauptsächlich. Also es hat mir jetzt, wenn es wieder so knapp gewesen wäre wie letztes Jahr, dann war es sicher nochmal ein Unterschied gewesen. Wenn es aber jetzt so gewesen wäre, dass eh vielleicht 1-2 Stunden Unterschied sind, egal jetzt ob wer vorne oder hinten ist, dann glaube ich, hätte es jetzt für mich nicht so viel Unterschied gemacht, weil ich dann eh nur mehr einfach, vor allem wie es mir dann so schlecht gegangen ist, einfach nur ins Ziel fahren wollte.
Du hast die Kälte in der Nacht angesprochen. Wir haben die letzten 3 Folgen alle über das Wetter gejammert. Du bist aber ohne Überschuhe gestartet.
Ja, bin ich. War vielleicht nicht die gescheiteste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe.
Und wie das dein Team aufgenommen hat, das hören wir uns jetzt an.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15.
direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Wächst die Überschuhe an?
Ja, ich glaube, das hat mich schon gelassen fast. Ich glaube, das hat
sich
eher wieder
trocken. Ja, wenn es trocken bleibt, trinkt es sicher wieder an.
Du hast ja noch ein bisschen Zeit, bis wir den weiter sind.
Ich habe schon öfters die Theorie gehört, wissenschaftlich fundiert, dass Frauen echt mehr aushalten oder teilweise bis sie, wenn es um Schmerzen ertragen geht oder vielleicht auch ums Jammern, wo die Männer dann sehr, sehr stark präsent sind, wie schlimm das alles ist und wie das nicht alles wehtut, dass das wirklich ein Unterschied ist. Und ich möchte nur daran erinnern, der Flo ist mit Überschuh gestartet, der Strasser ist mit Überschuh gestartet, der Carelli ist mit Überschuh gestartet und hat sich kurz danach die Neoprenüberschuhe angezogen und du bist ohne Überschuh gestartet und ohne Überschuh ins Ziel gefahren.
Ich wollte nicht extra wegen dem stehen bleiben. Naja, man kann eh nicht so lang jammern, bis man die Zechen nicht mehr gespürt. Und das war dann, nachdem die Straßen noch so nass waren und ein paar Schauer dann zwischendurch gemacht hat, relativ bald einmal der Fall. Das heißt, ich habe es dann eh nicht mehr gespürt und somit hat sie die Sache erledigt gehabt. Aber es wäre vor allem für die Tage danach, wo die Zechen und die Füße generell noch ziemlich angeschlagen waren von der Kälte, sicher die gescheitere Entscheidung gewesen, mit Überschicht zu starten.
Das heißt, du würdest in Zukunft einen Carelli machen. Mit die
vielleicht gleich mit den Thermo-Überschuhe starten.
Mit zwei Überschuhe übereinander, mit Thermofütterung und Neopren und so richtig schön einpacken.
Aber das Schlimmste ist ja, wenn einem dann so warm wird. Das ist halt immer meine Sorge. Ich kann dann immer weiterfahren, wenn man zu warm wird. Wenn man zu kalt ist, geht's, aber wenn man zu warm wird, dann, das möchte ich überhaupt nicht. Deswegen lieber eine Schicht weniger.
Ja, ganz gleich wie bei mir. Im Zweifelsfall immer lieber ein bisschen kälter, weil wenn man kalt ist, dann ist das nicht so schlimm. Dann kannst du entweder schneller fahren und es wird dir warm oder du haltest dich irgendwie durch, aber es macht zumindest auch bei mir keinen Einfluss auf die Leistung. Aber wenn es zu warm wird, dann kommt die Müdigkeit, dann kommt der Schweißausbruch, dann kommt Kopfweh, dann kommt irgendwie, der Puls geht auf. Da ist mir auch lieber ein bisschen kalt, ja. Trotzdem habe ich Überschuhe angehabt am Start.
Jetzt hast du uns erzählt, 2020 war das Isbertal nicht so schlimm für dich, weil du das gekannt hast, weil du gut drauf warst, weil du im Kampf um den Sieg warst. Wie ist es da heuer gegangen? Du hast gesagt, wahrscheinlich unterzuckert, hast dich nie mehr richtig davon erholt. Höchstwahrscheinlich kalte Füße, weil du ohne Überschuh unterwegs bist. Wie ist er dann heuer auf den letzten 80 Kilometer gegangen?
Am Anfang war man noch extrem schlecht jetzt vom Magen her. Und da ist ja die Steigerung nicht so viel. Es sind immer noch, glaube ich, ein paar Prozent. Das bin ich gefühlt im Schneckentempo gefahren. Und dann ist nochmal die letzten, ja, ich glaube, das waren die letzten 30, 35 Kilometer, nochmal viel besser gegangen. Ich weiß nicht, wieso ich mich da wieder gefangen habe, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was gegangen, vielleicht auch, weil da das Livestream-Auto die ganze Zeit von mir gefahren ist. Und witzigerweise habe ich dann gesehen, auf der letzten Stunde habe ich nochmal im Vergleich zum Vorjahr 5 Minuten rausgeholt. Vielleicht auch, weil da war ja ein bisschen Rückenwind, das kann auch sein, dass das an dem gelegen ist, aber ich war auf jeden Fall, glaube ich, nicht viel schlechter wie letztes Jahr. Was ganz cool war zum Sehen, weil ich es selber nicht geglaubt hätte während dem Fahren.
Und wie du dann ins Ziel gekommen bist, hat sicher irgendjemand sich Sorgen gemacht. Möchte ich jetzt einmal behaupten, weil wir uns vorher nämlich schon angehört haben, wie der Ziel einfach dann geklungen hat im Livestream, wo du dann gefragt worden bist, wie waren die Emotionen ins Ziel zu kommen? Ganz anders wie letztes Jahr, oder war es wieder ähnlich, so von der Erleichterung und der Freiheit und die coolen Momente, die man irgendwie nur so am Schluss von der Strecke hat, wo man irgendwie merkt, ah, jetzt bin ich auf den letzten Kilometern, es ist tatsächlich gut gegangen und ich kann im Idealfall die letzten paar hundert Meter oder paar Kilometer sogar noch genießen.
Ja, das war wieder wie letztes Jahr mega, also fast noch intensiver als letztes Jahr, weil ich irgendwie so die Erinnerungen schon gehabt habe ans letzte Jahr mit dem den letzten Kilometern, wo es dann nochmal aufgeht und dann nochmal so ein ganz kleines Stickerl auf. Und wie man dann so das Schloss schon sieht und dann so einrollt noch weiter. Und das finde ich echt so ein magischer Moment, wo ich mich ans letzte Jahr erinnert habe und dann ja das heuer so quasi nochmal durchlebt habe und heuer noch dazugekommen ist.
Wie das gelungen hat, so die pure Emotion, kurz danach, hören wir uns jetzt an.
Ja, einen schönen Nachmittag, liebe Elena, hallihallo. Warte, geschwind, pause your Garmin.
Nein,
er
schickt.
Er muss noch weiterfahren, oder was sagt der Garmin?
Nein, er schickt eine Notfallbenachrichtigung.
Oh, bitte nicht. Oh, die steht wahrscheinlich eh alle da, die Benachrichtigung. Gratulation.
Danke.
Wie geht's da?
Jetzt wieder besser.
Ich denke, da musst du jetzt einiges aufklären. Was ist passiert?
Ja, der Moderator, glaube ich, hat sich gedacht, dass ich mega unsympathisch bin und jetzt noch mal schnell mein Fahrrad auf Strava hochladen muss. Aber es war so, dass mein Garmin, weil ich so schnell auf der Bühne gestoppt bin, anscheinend das als Unfall erkannt hat und eine Notfallbenachrichtigung schicken wollte. Und da muss man dann relativ lang draufdrucken, damit der das nicht innerhalb von ein paar Sekunden absendet. Und das wollte ich dann unbedingt noch machen.
Unsere Vorbereitungszettel haben da noch zwei Fragen draufstehen. Die eine hast du wahrscheinlich eh schon beantwortet, aber nachdem es der Lex und der Straps und die auch schon beantwortet haben, fragen wir es die auch. Was war der beste und was war der schlimmste Moment beim Rennen?
Der beste oder einer von den besten war sicher am Semmering, weil es ja heuer Corona-bedingt das gute Buffet vom letzten Jahr nicht geben hat dürfen. Wo ich echt einen guten Tee und einen guten Kuchen gegessen habe, Lob an die Veranstalter. Eine Bekannte von meiner Mama hinkommen ist mit einem warmen Tee. Nachdem es so kalt war, war das echt sehr cool und auch motivierend, weil es da gerade dann schon hell geworden ist und dann ja eigentlich die ganze Fahrt bis zur kalten Kuchel circa, da ist mir noch gut gegangen. Mit der Morgenstimmung in die Berg, wo die Sonne dann so reingekommen ist, das war echt traumhaft schön. Und dann natürlich die Zieleinfahrt, das haben wir eh vorher schon geredet. Und der fürchterlichste Moment, ja, da hat sie lang gezogen, wie es mir schlecht gegangen ist. Es war ein langer Moment.
Also mehr Phase als ja. Ein Moment. Aber das Gute ist, man vergisst es wieder sehr schnell. Und man fährt dann vielleicht beim nächsten Rennen mit und hat nur mehr die schönen Momente in Erinnerung. Und ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Vielleicht kommt es bei dir ganz anders, aber ich habe es schon mal halt so erlebt, dass du dann wieder denkst, oh mein Gott, habe ich echt vergessen, wie fürchterlich, ist jetzt ein brutales Wort, aber wie anstrengend das war das letzte Mal, weil ich habe es nur so schön in Erinnerung. Aber behalt mir einfach den schönen Moment in Erinnerung. Der Rest passiert von selber.
Du hast da Zeitverrat, du hast einen Trainer, du hast eine wunderschöne Erinnerung an das letzte Rennen. Wie geht's jetzt in die zweite Corona-Saison quasi? Also Radmarathons, weiß man bei vielen nicht, ob sie stattfinden. Größere Rennen kann man auch nicht wirklich vorhersagen. Wie hast du dein Saisonziel geplant? Hast du kurzfristige Ziele oder ein großes, langfristiges Ziel vielleicht?
Ich war letztes Jahr beim Kitzbüheler Radmarathon angemeldet und der soll, wenn alles gut geht, beziehungsweise war das die letzte Meldung vor ein paar Tagen, Anfang Juli über die Bühne gehen. Da freue ich mich schon drauf, das wird sicher sehr coole Strecken vom Panorama her. Und dann würde ich gern die Challenge fahren beim Race Around Austria im August. Genau, und was sie sonst noch gibt, mal schauen.
Du brauchst eh nicht länger als 2 Wochen vorher Anmeldefrist, das reicht locker bei dir.
Da geht sich noch ein paar Sachen aus, das Jahr.
Da ist noch alles möglich. Was sie leider nicht ausgehen wird, und weil wir ein bisschen Bezug herstellen wollen auch zur aktuellen Situation des Race Across America, auch wenn du spontan bist, aber da hat es für viele Österreicher und Europäer heuer ein Problem gegeben, das startet jetzt ja demnächst. Mitte Juni geht es jedes Jahr los und da wird heuer ein sehr, sehr kleines Start dafür. Dann Start gehen hauptsächlich Amerikaner und Einheimische. Es hat für die meisten aus dem Ausland oder aus dem Rest der Welt Probleme gegeben oder keine Erlaubnis zur Einreise. Zwei österreichische Solo-Teilnehmer haben nicht an die Startlinie quasi dürfen oder war nicht möglich. Die Nicole Reist aus der Schweiz, der wir eigentlich alles Gute gewünscht haben und auf dem uns schon gefreut haben, wenn sie dann vom Rain berichtet, geht es auch so. Ja, das sind quasi so die News, die aktuellen, die nicht so ganz erfreulich sind, aber wer weiß, was sie diese Teilnehmer alles einfallen lassen, die sind alle gut in Form, haben, sind unverbraucht für den zweiten Teil des Jahres und vielleicht sieht man sie ja dann bei anderen gut besetzten Radrennen. Aber wenn du sehr spontan bist, hast du trotzdem sicher so Träume für die Zukunft oder hast du vielleicht irgendwie konkrete Pläne sogar, was in ein paar Jahren passieren wird, ist irgendwie so das ganz, ganz lange Rennen, über das wir sehr oft reden, das Race Across America, irgendwie am Horizont in deinem Kopf vertreten oder denkst du über sowas gar nicht nach?
So eine große Vision ist natürlich, ich glaube, für jeden, den der Ultraradsport fasziniert, der hat sich schon mal ein bisschen mit dem Rahmen befasst und eifert so ein bisschen in die Richtung nach. Aber ja, nennen wir es mal eine große Vision, ohne jetzt zu viel Druck aufzubauen mit genaueren Plänen.
Ja, immer schön mysteriös bleiben. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Elena, vielen Dank fürs Kommen. Wir müssen dann nochmal hervorheben, du bist extra für uns, und das ist der einzige Grund, warum du da herkommen bist, extra für uns mit dem Radl aus Innsbruck nach Graz gefahren, und das wissen wir durchaus zu schätzen.
Ja, mich hat es sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Da war ich ja weitergefahren mit dem Radl. Hat so auch gepasst.
Aber wenn wir jetzt deine Fahrt gestoppt haben. Ja, war wirklich cool, dass du vorbeigeschaut hast und wäre schön, wenn wir uns wieder mal beim Rennen treffen in der Zukunft. Und alles Gute für deine weiteren Ziele.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Da geht es halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.